guten Morgen von meiner Seite aus an die, die zu Hause sind oder irgendwo unterwegs sind und das sich heute oder zu einem späteren Zeitpunkt anschauen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, Gott sieht uns, Gott sei Dank, das sieht er uns. Und wir werden heute erfahren, dass er uns nicht nur sieht, sondern dass er auch eingreift in unser Leben. Und ich wurde jetzt gerade, während wir so den Herrn angebetet haben, erinnert an eine Begebenheit, die habe ich erst gerade vor kurzer Zeit erfahren, von einer jungen Frau aus Ägypten, 33 Jahre alt. Ihr Name ist Raina, verheiratet mit Sameh. Und sie beide, Raina und Sameh, sind in einer muslimischen Familie groß geworden. Das ist in Ägypten ganz typisch. 90% der Bevölkerung sind Muslime. Und eines Tages kam ihr Mann nach Hause. Also was sie über Christen gelernt hatte, war, Christen sind unrein, Christen sind Ungläubige, sie haben das falsche heilige Buch und so weiter und so weiter. Und eines Tages kam dann ihr Mann nach Hause und hat ihr eröffnet, dass er Christ geworden ist. Da war sie dann erstmal gut geschockt, denn wie kam dieser Sinneswandel zustande? Und sie hat etwas gebraucht, um das zu verdauen. Und schließlich hat sie auch nicht mit ihm gestritten darüber, sondern hat ihn in diesem Glauben gewähren lassen. Und dann geschah es, dass ihr ältester Sohn schwer krank wurde. Und er wurde so schwer krank, dass sie befürchten mussten, sie werden ihn verlieren. Und dann hat Raina in ihrer Not, nachdem sie alles versucht hatten, hat sie zu Jesus gebetet. Und gerade haben wir gesungen, what a wonderful name it is, the name of Jesus. Ja, was für ein wunderbarer Name. Und sie sagte, ihr Sohn lag da im Bett mit ganz hohem Fieber. Sie dachten jeden Moment, jetzt wird er gleich sterben. Und dann hat sie Jesus gebeten, doch ihren Sohn zu heilen. Und sie sagt, es hat nicht lange gedauert und ihr Sohn ist aufgestanden. Und sie war total platt und sie sagte, sie hat ihren Sohn gefragt, was ist passiert? Und er sagte, Mama, ich sah Jesus am Kreuz. Und er sagte zu mir, steh auf. Deswegen bin ich aufgestanden. So, das ist unser Jesus. Jesus ist real. Und ich freue mich auf die Tage, wo wir hier in der Gemeinde Siege zusammen feiern. Siege, die wir hier erleben, weil der Herr eingegriffen hat in Menschenleben. Hier in der Gemeinde, aber natürlich auch außerhalb der Gemeinde. Und was für ein Segen ist es doch, wenn Menschen zusammenkommen können im Namen Jesus. Wir haben mit der Gemeinde einen ganz großen Schatz. Und heute Morgen, wenn wir in das Leben von Hagar reinschauen, dann möchte uns der Herr die Augen dafür öffnen, A, dass er uns sieht, aber B, auch, was er mit uns vorhat. Es gibt so oft die Formulierung im Neuen Testament, und Jesus sah, da einmal ein Gelähmter, als Jesus ihren Glauben sah, dann Menschen, die ihn was fragen, da ist es, als Jesus ihre Gedanken sah, dann sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Also wer meint, Gott ist irgendwo indifferent, also gleichgültig, irgendwo da weit draußen im Weltall und er überlässt uns irgendwo uns selbst oder vielleicht hast du eine Vorstellung von Gott, Gott ist ein harter Mann und in dem Augenblick, wo ich die falsche Bewegung mache oder irgendwas Falsches sage oder tue, in dem Augenblick bricht er mir den Arm oder nimmt mich in Haft oder legt mir irgendwie eine Schwere auf. Nein, das Wort Gottes sagt, die Strafe lag auf Jesus. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Amen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Fürwahr, er trug unsere Schuld hinauf an das Kreuz. Wow, das ist der Jesus, mit dem wir zu tun haben, mit dem wir auch heute Morgen zu tun haben, mit dem Hagar zu tun hatte. Und als allererstes müssen wir jetzt erstmal schauen, wer ist denn diese Hagar? Ja, da haben wir sie schon. Und deswegen lesen wir aus der Schrift, 1. Mose, Kapitel 16, Verse 1 bis 4, da wird uns die Hagar vorgestellt. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, weil sie keine Kinder bekam, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre, geh doch zu meiner Magd ein. Also das war in alttestamentlichen Zeiten gar nicht mal so unüblich, wenn eine Frau unfruchtbar war, dass der Mann noch eine Nebenfrau dazu genommen hat oder dass die Frau die Magd ihm angeboten hat, dass sie Kinder hervorbringt. Gottes Ideal war das nicht, aber es war nicht unüblich. So, von daher ist dann Abraham dann auch darauf eingegangen, geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich auch durch sie zu einem Kind kommen. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Als er aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Es ist immer wieder so erstaunlich, wie genau das Wort Gottes ist. Da wird doch wirklich in keinem Satz weggelassen, dass Hagar die ägyptische Magd ist. Das wird herausgestellt. Das hätte man ja auch nur einmal sagen müssen. Nein, es wird mehrmals gesagt, sie ist die ägyptische Magd, und wir finden es dann in nachfolgenden Versen auch weiter. Dann wird uns hier gesagt in diesen Versen, dass Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, zu der Zeit, als das geschehen ist. Nun, Abraham hatte ja eine Begegnung mit Gott. Das war in den Kapiteln vorher, wo Gott einen Bund mit ihm gemacht hat und ihm verheißen hatte, du wirst einen Sohn haben und deine Nachkommen werden sein so zahlreich wie der Sand am Meer oder wie die Sterne am Himmel. Und das war nun schon ein paar Jahre her. Die Zusage Gottes hat sich verzögert. Und so hat Abraham und Sarai, sie haben hier zu eigenen Mitteln gegriffen. Wer ist die Hagar? Das hat mich schon sehr interessiert. Wie kommt eine ägyptische Magd in den Haushalt von Abraham? Und wenn wir ein paar Kapitel zurückblättern in 1. Mose Kapitel 12, da lesen wir, dass Abraham mit seiner Frau Sarai in Ägypten war. Und das war der Zeitpunkt, wo Abraham seiner Frau sagte, liebe Frau, du bist so schön, wenn wir jetzt hier in ein fremdes Land kommen, ich habe Angst, dass du geraubt wirst und dass sie mich dann töten, weil sie dich haben wollen, also bitte gib dich als meine Schwester aus. Und das hat ja die Sarai dann auch gemacht. Der Pharao hat sie gesehen, hat von ihr gehört, hat sie dann eben holen lassen, sie kam an den Hof und daraufhin hat Gott das Haus des Pharao mit Plagen geschlagen. Das war also der Aufenthalt von Abraham und Sarai in Ägypten. Abraham hat es dann klargestellt, hat sich beim Pharao entschuldigt, dass er ihn da ja, praktisch ausgetrickst hat und hatte seine Lektion nicht unbedingt gelernt, wie wir es dann später sehen im Wort Gottes. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt waren sie in Ägypten. Und die Überlieferung, das ist jetzt nicht meine Quelle, aber ich führe es mal an. Es gibt ja außer der Bibel noch viele andere Quellen, wobei ich an der Stelle ganz eindeutig sagen möchte, für uns ist die Bibel Gottes Wort. Das ist das Wort, das er uns geoffenbart hat. Aber es gibt ja auch historische Aufzeichnungen bei unterschiedlichen Völkern, bei den Babyloniern, bei den Ägyptern und auch bei den Rabbinern, das Volk Israel. Und laut deren Aufzeichnung ist es so, dass die Hagar die Tochter des ägyptischen Pharao war. Das wissen wir jetzt nicht, aber das ist dann doch ein ganz interessanter Aspekt. Und die lebte also jetzt im Haushalt von Abraham und Sarah. Wir gehen mal weiter. Und da lesen wir, dass er also zu Hagar einging, sie wurde schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Ich will mal hier so den äußeren Rahmen, den zeitlichen Rahmen uns aufzeigen. Mit 75 hatte Abraham die Verheißung von Gott empfangen, dass er Nachkommen haben wird, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Das war mit 75. Jetzt mit 86 kam der Ismael zur Welt, der Sohn der Hagar. Und ein paar Kapitel weiter, 1. Mose 21, da heißt es, Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaac geboren wurde. Okay, Zeitspanne 25 Jahre. 86 ist er, als der Ismael geboren wird, und 100, als der Isaac, der Sohn der Sarah, geboren wurde. Das heißt, Ismael ist 14 Jahre in dem Haushalt von Abraham und Sarah aufgewachsen. Und die Hagar ja mit ihm. Und da heißt es, 1. Mose 21, Vers 8, und das Kind wuchs und wurde entwöhnt, also der Isaak wuchs und wurde entwöhnt. Das war in Israel üblich, so etwa im Alter von 5 Jahren, dass die Kinder entwöhnt wurden, für uns ungewöhnlich spät im europäischen Raum. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. So, jetzt haben wir mal den äußeren Rahmen von dieser Begegnung und von diesem Vorfall. Und jetzt kommen wir zu dem, was da geschehen ist. Also Hagar bringt ihren Sohn zur Welt, den Ismael. Sarah ist unfruchtbar. Und das war nicht nur in den damaligen Völkern und Zeiten eine ziemlich menschlich typische Erscheinung, dass die Frau, die das Kind zur Welt bringt, sich in einer überlegeneren Position gefühlt hat gegenüber der Frau, die keinen Erben zur Welt bringt. Das war ja auch in den Königshäusern immer ein Thema, ist es heute noch. Wenn der Erbe da ist, dann ist die Freude groß, dann ist die Nachfolge gesichert. Und so war die Sarah natürlich hier in einer nachteiligen Position. Und wir sehen ja auch, wie die Hagar auf ihre Herrin herabgeblickt hat. Und was ist dann vorgefallen? Weil das so geschehen ist, dass sie auf ihre Herrin herabgeblickt hat, hat ihre Herrin Sarah ihre Magd Hagar aus dem Haus geworfen. Und dann heißt es hier, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle, also da war sie schwanger, fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Es ist schon wirklich immer sehr schön und interessant zu beobachten, wie der Herr mit uns umgeht. Der Herr ist ein liebevoller Herr. Das Erste, ich weiß nicht, ob Abraham und Sarah jemals die Hagar gefragt haben, wie es ihr geht. Steht nichts davon da. Aber das ist das Erste, was der Herr von ihr wissen will. Die Frage ist natürlich etwas verschlüsselt mit, woher kommst du und wohin gehst du, was eigentlich bedeutet, aus welcher Situation kommst du gerade? Und wohin gehst du, was hast du denn jetzt vor? Und die Botschaft Gottes ist eigentlich an die Hagar in dieser Situation, ich lasse dich nicht alleine, ich bin bei dir. Du bist verstoßen von deiner Herrin, von der Sarai, aber du bist nicht verstoßen aus meiner Sicht. Und er sagt, dass der Hagar, was sie tun soll, nämlich, dass sie zurückkehren soll zur Sarai. Und dann tut der Herr etwas ganz Ungewöhnliches. Wir erinnern uns, Hagar ist eine ägyptische Magd. Okay? Es war aber im Volk Israel nicht unüblich, dass Fremdlinge aus anderen Völkern mitten im Volk gelebt haben. Und Gott hat die Israeliten auch diesbezüglich instruiert und ihnen gesagt, wenn der Fremdling bei euch lebt und sich meinem Wort unterordnet, dann soll er wie einer von euch sein. Nun, die Hagar hat ja eine ganze Menge an Jahren, wir haben vorhin gehört, 14 Jahre plus 5 Jahre, bis der Ismael entwöhnt war, also 19 Jahre hat sie dort im Haushalt gelebt und so haben sowohl Ismael wie auch Hagar das Volk Gottes, den Weg Gottes, das Wort Gottes, die Feste des Herrn, all das haben sie in diesen 19 Jahren ausreichend kennengelernt. Wo Hagar nun ganz genau stand, geistlich, das kann man erahnen, ist nicht so ganz eindeutig. Interessant ist, wie der Herr mit ihr verfährt und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Also Gott macht einen Bund mit ihr und das ist schon mal ganz unglaublich. Gott hat einen Bund gemacht mit Adam und Eva, er hat einen Bund gemacht mit Noah und noch mit einigen anderen. Ein Bund war schon ein ganz besonderes Verhältnis, das Gott ganz bewusst mit einem Menschen eingegangen ist. Die gute Nachricht für uns heute ist, dass Gott mit uns allen einen Bund gemacht hat durch Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist der sogenannte Blutsbund. So, zum einen signalisiert der Engel oder Gott der Hagar, du bist angenommen, du bist nicht verstoßen. Dann zeigt er ihr, was in der Zukunft geschehen soll und er gibt ihr dann noch eine Anweisung. Gott begegnet der Not der Hagar in der Wüste, indem er den Engel schickt, indem er sie tröstet. Und das schauen wir uns gleich mal hier an. Ups, sorry. Okay. Ja. So war's. Alles klar. Jetzt. Er sieht die Hagar und er handelt an der Hagar mit einer eigenartigen oder vielleicht sogar schwierigen Aufforderung in dieser Situation. Die Hagar ist ja nicht ohne Grund geflohen. Er sagt, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Gott begegnet ihrer Not, indem er die volle Versorgung für sie ausbreitet. Einmal der aktuellen Not begegnen, zum Zweiten ihr eine Perspektive für die Zukunft zu geben. Er macht einen Bund mit ihr, sagt, deine Nachkommen werden zahlreich sein. Und er bescheidet hier aber, geh zurück, ich habe einen Platz für dich vorbereitet. Und was hatte Gott damit im Sinn? Er wollte Hagar in dieser Situation, wie wir hier lesen, trösten. Er wollte sie versorgen. Er wollte sie auf den richtigen Weg bringen. Und er wollte sie mit dem Volk Gottes in Verbindung bringen. Das war ja immer schon die Absicht Gottes mit dem Volk Israel, dass sie allen anderen Völkern der damaligen Zeit das Wort Gottes bringen, den Heilsplan Gottes bringen. Sie sollten eigentlich alle umliegenden Nationen evangelisieren mit dem Wort Gottes, damit die ganze Welt den Herrn der Heerscharen kennenlernt, Jahwe, den allmächtigen Gott, haben die Israeliten leider nie gemacht. Wenn sie in andere Länder gegangen sind, dann meistens mit Schwert und Schild und Speer. gab ganz wenige Augenblicke, wo sie oder Situationen, wo sie anderen Völkern das Wort Gottes gebracht haben. So, das war also der Plan, den Gott mit der Hagar hatte. Ich habe einen Platz für dich vorbereitet. Und so geht Gott auch mit uns um. Er sagt zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Ist das der Hagar leicht gefallen? Mit Sicherheit nicht. Also die Sarai wird wohl die Hagar ziemlich schikaniert haben. Vielleicht kommt dann eben auch noch die Abstammung von der Hagar dazu, Pharao-Tochter. Ich meine, Abraham war ein Fürst in Israel, er war ein Oberster in Israel, er war ein reicher Mann, er war also nicht irgendein ganz einfacher Mann. Von daher war Hagar in einem vornehmen Haushalt. So, und jetzt hier war sie die Magd einer anderen Frau. War das der Grund ihres Aufbegehrens? Wir wissen es nicht. Kehre zu deiner Herrin zurück. So, und dann ist Folgendes passiert. Wir lesen hier weiter. Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und dann lesen wir weiter, Kapitel 21, Vers 9. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, nämlich der Isaak, der Ismael, scherzen. Also die Sarah sah den Ismael scherzen. Und wenn du das Wort nachschaust, da heißt es, sich lustig machen, spotten. Und das war ja schon mal ein Problem, als die Hagar, weil sie schwanger war, herabblickte auf ihre Herrin Sarai. Die beiden hatten also ein ungutes Verhältnis miteinander. Hagar meinte, sie hat einen Grund, dass sie herabblicken darf. So wie wir das manchmal für uns ja auch in Anspruch nehmen. Wir haben einen Grund, warum wir auf den anderen herabblicken dürfen. Und da positionieren wir uns dann. Aber der Herr hat das korrigiert. Er war mit ihrer Haltung nicht einverstanden. So, und jetzt lesen wir das hier im Kapitel 21. Das ist beim Fest der Entwöhnung 19 Jahre später. Hat die Hagar noch immer die gleiche Haltung. Und nicht nur sie, sondern sie hat das auch an ihren Sohn Ismael weitergegeben. Er lebte ja mit der Hagar zusammen. Und den Einfluss, böse Scherze zu machen über den Sohn von Abraham und Sarah, den hatte er bestimmt nicht von Abraham und Sarah. Der Einfluss kam aus einer anderen Ecke. Der kam von Hagar. Und im Neuen Testament wird diese Situation aufgegriffen und ich war absolut erstaunt, wie heftig Paulus diese Situation beurteilt. Und zwar in Galater 4,29, da heißt es, aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene, das war der Ismael, den nach dem Geist Geborenen, das war der Sohn der Verheißung, das war der Isaak, verfolgte. Und ich habe dieses Wort verfolgte nachgeguckt. Das ist das Wort, das allgemein im Neuen Testament für Verfolgung verwendet wird. Christenverfolgung, die Jünger, die verfolgt wurden, Jesus, der verfolgt wurde, Paulus, der verfolgt wurde. Also Verfolgung bedeutet, jemand trachtet dir nach dem Leben. Jemand will wirklich Böses. Und dann sehen wir, dass es also nicht nur darum ging, dass gerade an dem Tag der Entwöhnung der Ismael irgendwie einen dummen Witz gemacht hat über den Isaak oder über die Sarah oder über den Abraham, sondern das war eine kontinuierliche Haltung. Mal kam es durch, mal kam es nicht durch. Und jetzt sehen wir, was Gott eigentlich im Sinn hatte mit dieser ganzen Situation. Ja, er hat der Hagar in ihrer Not geholfen, ganz unmittelbar, so wie er ihr später nochmal geholfen hat. Aber eigentlich mit dem, dass er sagt, kehre zu deiner Herrin zurück, sagt er ja zu ihr, kehre um. Tu Buße. Und er sagte, dein Platz, der Platz, den ich für dich vorbereitet habe, der ist hier beim Volk des Bundes, beim Volk Israel. Da möchte ich dich gerne haben, denn dort habe ich meine ganze Versorgung für dich vorbereitet. Und liebe Freunde, wir haben es ja schon heute Morgen so im Gottesdienst so begonnen, wenn wir sehen, was für ein wunderbares Geschenk der Herr uns gemacht hat mit der Gemeinde. Ich bin ja selber Pastor, momentan ohne Gemeinde, weil ich keine Zeit dafür habe, weil ich bei Open Doors arbeite, klar. Aber was für eine segensvolle Einrichtung ist doch diese Gemeinde. Wenn du Not hast, gehst du in die Gemeinde. Das sind Leute, die kennen dich, die beten für dich, die helfen dir. Deine Kinder werden im Glauben erzogen durch dich, durch die Eltern, aber auch durch die Gemeinde. Da lernen sie christliche Freunde kennen, anders als in der Schule. Du möchtest geistlich wachsen? Die Gemeinde ist der Platz dafür, den Gott vorbereitet hat. Dort wird das Brot des Lebens, das lebendige Wort ausgeteilt. Du brauchst, dass dir gedient wird mit einem prophetischen Wort. Das geschieht in der Gemeinde, denn Gott hat in die Gemeinde gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Pastoren. Die Gemeinde ist dein Ort der Versorgung, wo du heranwachsen kannst und vor allem, und ich glaube, das ist mit eins der ganz wichtigsten Merkmale oder Kennzeichen der Gemeinde, die Gemeinde ist der Ort, wo Jesus sich offenbart. Und was für ein Segen, dass ausgerechnet wir heute Morgen hier beieinander hocken, oder? Dass du hier sitzen darfst, dass der Herr dich hier hinzugerufen hat, dass er dich hier eingefügt hat, weil er einen Plan dafür hat, wie du geistlich wächst. Und das geschieht, indem wir in Einheit zusammen zu ihm hinwachsen, der das Haupt ist. Amen. Und diesen Plan hatte Gott mit Hagar. Er wollte sie beim Volk des Bundes haben, dass sie wächst, dass sie gedeiht, dass ihre charakterlichen Unebenheiten abgeschliffen werden, dass dass vielleicht auch sie eine Offenbarung des lebendigen Gottes erhält. Es ist interessant, als wir lesen, wenn wir lesen im 1. Mose 16, der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle. Das war, als die Hagar zum ersten Mal weggelaufen ist, war sie an der Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Ich habe das mal nachgeguckt, wo das ist. Hagar war, nachdem Sarai sie vertrieben hat und gesagt hat, ey, das lasse ich nicht zu, dass du auf mich herabschaust, nur weil du schwanger bist und ich nicht, das lasse ich nicht zu. Und sie musste das Haus verlassen. Der erste Weg, den die Hagar genommen hat, war nach Ägypten. Also da sehen wir, wo die Hagar tatsächlich steht, oder zumindest haben wir einen kleinen Hinweis, wo sie stehen könnte. Und dann sehen wir auch, was Gott mit ihr vorhat. Und daran sehen wir auch, wie Gott mit uns handelt. Gott sagt zur Hagar, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich. Wer möchte da sich anschließen? Okay. Wir wissen, alle von uns wissen, sich demütigen, das ist nicht einfach. Aber viel wichtiger in der Situation ist, dass wir erkennen, das war der Weg zur Heilung, zur völligen Freisetzung und zu Gottes umfangreicher Versorgung in allen Lebensbereichen. Wow, das ist die Gemeinde, liebe Freunde. Da möchte der Herr dich haben, in dieser Gemeinde. Adi gehört zur Gemeinde. Halleluja, Gott sei Dank. Neben dir ist wahrscheinlich deine Frau, gell? Nehme ich mal an. Gehört auch zur Gemeinde. Ja, nur mal, um den Namen genannt zu haben. Da möchte der Herr uns haben. So, und jetzt sehen wir, so wie Gott mit Hagar umgeht, so geht er auch mit uns um. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, er sieht dich, er sieht auch deine Not. Und Psalm 139 sagt es ja so schön, du hast mich erforscht und erkannt, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, verstehst mein Trachten von fern. Ja, Gott sieht das alles. Aber was Gott in uns sieht, das sehen wir manchmal leider nicht. Da nur ganz schnell ein paar Gedanken dazu aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Aber wir schauen ganz kurz auf Petrus. Petrus sieht sich als natürlicher Mensch, der Gott aus eigener Anstrengung gefallen will. Er sieht sich letztendlich dann als Versager. Er versagt, er verrät Jesus und dergleichen mehr. Jesus aber sieht in ihm, du bist der Fels. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also nicht direkt auf Petrus, sondern auf der Offenbarung, die Petrus hatte. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber trotzdem sagt Jesus zu ihm, Jesus, mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Jesus sieht was völlig anderes in Petrus, als Petrus in sich selber sieht. Amen. Wenn es heißt, du bist ein Gott, der mich sieht, dann ist für uns die Aufforderung, dass wir endlich beginnen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Amen. Und Jesus sagt interessanterweise zu Petrus, wenn du, nachdem er ihn verraten hat, wenn du umgekehrt bist zu deinen Brüdern, und so weiter und so weiter. Dann der Gideon, der sieht sich, die Midianiter sind ins Land eingefallen, lassen das Land ausbluten, es ist eine furchtbare Besatzung, die Israeliten sind bettelarm, haben nichts mehr zu beißen, sie müssen sich verstecken, müssen Angst haben, dass sie ermordet werden. Und Gideon hat sich versteckt, um das wenige Getreide, das sie haben, da zu dreschen, irgendwo in der Höhle. Und dann kommt ein Engel zu ihm und sagt zu ihm, Gideon, komm Junge, zieh die Socken hoch, Mütze runter, auf geht's, es gibt was zu tun. Und Gideon, alles, was er zu erzählen hat, es war meine Abstammung. Ich komme aus dem letzten Stamm und der ist der kleinste und ich komme aus der letzten Familie in diesem Stamm und da bin ich noch der Jüngste. Nee, also so zieht sich der Gideon. Hör auf, dich mit menschlichen Augen zu betrachten. Wenn Gott einen Bund mit dir macht, so wie mit Hagar, Halleluja, wie sagt der Bayer, das ist eine gnädige Wiesen. Also dann ist passiert. Es ist geschehen. Du bist in Gottes Plan. Es ist alles da. Du musst nicht mal mehr dafür kämpfen. Es ist bereits alles in deiner Hand. Es liegt vor dir. Du musst nur anfangen, damit zu arbeiten. Oder Elia, wenn wir das sehen, er war gerade noch auf dem Berg Karmel, hat 450 Baalspriester erschlagen. Oder die wurden umgebracht, er war es ja nicht alleine. Er hat Feuer vom Himmel gerufen, Feuer kam vom Himmel, hat das Opfer des Herrn verzehrt. Die Baalspriester haben eine riesen Niederlage erlebt. So, und als das ganze Volk Israel, das da versammelt war, gesehen hat, was der Prophet Elia da tut, fallen sie auf ihr Angesicht und sagen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also ein ganzes Volk an einem Tag zur Umkehr geführt. Halleluja, ich meine, das war ein Gottesdienst, oder? So, und dieser Elia, kurz danach, macht sich auf den Weg, hört, dass die Königin Isabel oder die Frau des Königs von Ahab, die Isabel, dass sie einen Fluch ausgestoßen hat und dass sie ihn verwünscht und sagt, ganz sicher, wenn ich diesen Elia erwische, weil sie war eine Götzendienerin, die Isabel. Sie sagte, wenn ich diesen Elia erwische, ganz sicher wird er sterben an diesem Tag. Der Elia rennt um sein Leben, versteckt sich irgendwo und schließlich er ist völlig frustriert und er sagt vor dem Herrn, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Wir lesen, es stimmt nicht, er ist nicht der Einzige, es sind noch 7000 andere übrig geblieben. Aber was sagt Gott zum Elia? Er sagt, nachdem er so weit gelaufen ist, er sagt zum Elia, kehr um. In die Wüste aus der du gekommen bist. Petrus muss umkehren, Gideon muss umkehren, Elia muss umkehren. Maria muss nicht umkehren, weil sie sagt, ich bin im Willen Gottes. Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Wenn das die Hagar gesagt hätte, mir geschehe nach deinem Wort, hätte Gott freie Hand und freies Spiel gehabt. Den Demütigen schenkt der Herr Gnade. Wir wissen, der Herr ist gnädig und barmherzig. Er gibt der Hagar eine zweite Chance, er gibt uns eine zweite Chance. Sie lebte 19 Jahre dort im Haushalt von Abraham und Sarai, beziehungsweise Abraham und Sarah. Und trotzdem gab es keine Veränderung in ihrem Leben. Und jetzt bringe ich das nochmal mit uns zusammen hier in Rosenheim. Wo will der Herr uns haben? Ich meine, der Herr hat ja nach 19 Jahren, nachdem immer noch kein Sinneswandel bei der Hagar da war, sie war immer noch spöttisch der Sarah gegenüber und ihr Sohn auch, nach 19 Jahren. Und dann hat Abraham sie endgültig aus dem Haus geworfen und Sarah dazu hat sie auch aus dem Haus geworfen. Und als sie dann flieht, spricht er nochmal der Herr zu ihr und erneuert diesen Bund mit ihr. Gott hat sie nicht aufgegeben. So ist der Herr mit dir. Er gibt uns nicht auf. Aber er macht uns mit dieser Geschichte auch deutlich, es gibt einen Platz, den ich für dich vorbereitet habe. Und an diesem Platz möchte ich mit dir handeln. Und Petrus drückt das hier im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7 so aus. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Werft all eure Sorge da auf ihn, denn er ist liebevoll besorgt für euch. Seid nüchtern. Es sind so viele Sachen drin in diesen paar wenigen Versen. Aber zuallererst mal, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Die Gemeinde ist eine Einrichtung Gottes, so wie die Ehe oder die Familie. Gott hat zwei Institutionen geschaffen, die Ehe oder Familie und die Gemeinde. In der Gemeinde Gottes gilt die Ordnung Gottes. Amen. Da gilt nicht deine Ordnung und auch nicht meine Ordnung, sondern da gilt die Ordnung Gottes. Und wenn es heißt, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes, dann bedeutet das, du ordnest dich dieser Gemeindeordnung unter. Ist das einfach? Nein. Das widerstrebt unseren menschlichen Gefühlen sehr. Wenn wir uns da irgendjemanden, wo wir merken, eigentlich bin ich viel gescheiter wie der, eigentlich kann ich viel besser reden als die, eigentlich habe ich eine viel bessere Konzeption als der ganze Haufen hier beieinander, warum bin eigentlich ich nicht derjenige, der die Regeln festlegt? Weil eben Jesus das von Anfang an mit seiner Gemeinde so festgelegt hat, dass bestimmte Regeln bestehen. Und da hat er in die Gemeinde gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer, Pastoren, er hat Älteste in die Gemeinde gegeben. Er hat eine Gemeindeleitung in die Gemeinde gegeben. Ich bin nicht beauftragt, diese Predigt zu predigen, okay? Das möchte ich an der Stelle sagen. Niemand hat mir gesagt, bitte sag was über die Gemeindeleitung. Nein, das sage ich euch, weil das der Weg heraus aus der Not ist. Und zwar deiner persönlichen Not und der Not der Gemeinde. Und jetzt schauen wir auf das, was Gott wirklich interessiert. Das ist die Not der Menschen draußen in Rosenheim. Wenn wir unseren Platz nicht einnehmen und uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen, so wie Gott das mit der Hagar machen wollte, dann werden wir nicht wachsen, wir werden uns nicht verändern. Und dann kann es sein, wir hocken 19 Jahre in der Gemeinde oder 29 und es hat sich gar nichts getan. Und dann müssen wir doch irgendwann gehen, weil wir nicht mit den Plänen Gottes zusammenarbeiten. Was für ein Verlust. Was für ein vertanes Leben, was für eine vertane Chance. Und zwar nicht nur von Hagar und Ismael, Und wenn wir es jetzt rübernehmen auf die Gemeinde heute, sondern von all den Menschen, für die Gott sie zum Segen gesetzt hat. Dass sie durch die beiden hören von ihm, dass sie durch sie Jahwe kennenlernen oder heute, dass sie Jesus kennenlernen. Gott hat dich gesegnet und er hat dich zu einem Segen gesetzt. Amen. Und dieser Segen, der wird riesig in der Gemeinde. Einer schlägt 1000 in die Flucht, zwei schlagen 10.000. Also wir sehen, es potenziert sich, es vervielfältigt sich. Wir stärken uns gegenseitig. Was für ein wunderbarer Ort ist doch diese Gemeinde. Ja, und da möchte uns der Herr haben. Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Seine Absichten und Pläne mit uns, so deswegen hat er den Bund auch mit Hagar erneuert, seine Absichten und Pläne mit uns, die ändern sich nicht. Gott hat immer Gutes mit dir. Ich habe Gedanken des Friedens mit dir. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben, sagte, ich glaube, Jeremia 29 irgendwo. Ja, das sind seine Gedanken mit dir. Das ist sein Plan mit dir und so weiter. Wenn du sagst, ah ja, aber die Jacke hier in der Gemeinde, die ist mir so eng und ich mit Menschen und so weiter. Genau deswegen stellt der Herr dich in die Gemeinde, damit da manches sich verändern kann in deinem Leben. Denn du sollst doch ein lebendiger Brief sein, der draußen von vielen Menschen gelesen wird. Und wenn dieser wunderschöne, lebendige Brief durch irgendein dummes Verhalten überschattet wird oder durch irgendeine charakterliche, wie soll ich mal sagen, Aus- und Auffälligkeit, wenn die Leute sich an deiner Person stoßen und durch dein Auftreten gar nicht dazu kommen, den Brief zu lesen, den du mitgebracht hast, was für ein Jammer. Genau deswegen bist du in der Gemeinde, damit du wächst. Amen. Damit der Herr mit dir handeln kann. Wir wachsen in der Begegnung miteinander, indem wir einander dienen, aber auch indem wir miteinander Kaffee trinken. Okay? Indem wir einander unsere Sünden bekennen und sagen, Bruder, kannst du für mich beten? Amen. Wir merken alles, keine Supermänner, keine Superwoman. Nein, wir sind Kinder Gottes, aber mit der ganzen Versorgung Gottes. Gottes Pläne und Absichten mit dir sind unveränderlich. Wir beten so, wie Moses gebetet hat. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich erkenne und Gnade finde vor deinen Augen. Amen. So erfährst du Segen, Epheser 6,6, indem du den Willen Gottes von Herzen tust. Wenn wir so weit sind, dass wir innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde den Willen Gottes von Herzen tun, dann sind wir ein großes Stück gewachsen. Amen. Und jetzt kommen wir zum allerletzten und das ist die Erneuerung deines Bundes mit dem Herrn. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Aber du hast von der Hagar gehört und der Herr sagt zu dir, komm, meine Tochter, mein Sohn, ich will doch ganz eng mit dir zusammen sein. Ich will doch keinen distanzierten Gottesdienst. Ich will doch nicht, dass du mich irgendwo aus der Entfernung anbetest. Du weißt von mir, aber du hast gar keinen Umgang mit mir. Das will er nicht. Die Hagar, die hat zwar die Rettung Gottes angenommen, aber dass der Herr sie nachhaltig verändert, das hat sie nicht angenommen. Und wir werden erinnert an den unbarmherzigen Knecht, der 10 Millionen Schulden hatte und der andere Knecht, der nur 100 Euro Schulden hatte. Der Herr erlässt dem Knecht mit den 10 Millionen die Schulden. Und der geht dann gleich zu dem Knecht mit den 100 Euro Schulden und würgt ihn und schlägt ihn. Es ist uns beschrieben im Neuen Testament, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Ich würde das anders bezeichnen, dieses Gleichnis. Es ist das Gleichnis von dem Knecht, der Gnade nicht verstanden hat. Und lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du in der Gemeinde bist Und der Herr war gnädig mit dir. Er hat dir seine Gnade erwiesen. Er hat dich gerettet und hat dir einen wunderschönen Platz bereitet. Dann sei nicht der unbarmherzige Knecht, dass du jetzt deinen Bruder gleich um die Ecke ziehst und ihn am Hals packst, im übertragenen Sinn, und ihn schüttelst, weil er anders ist als du. Sondern der Herr sagt, er ruft dich zur Umkehr auf, nicht deinen Bruder. Er sagt, komm denn und lass uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot sind wie Karmesin, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, weiß wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr das Gute des Landes essen. Amen. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich weiß jetzt gar nicht, kommt jetzt ein Lied?